Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
Wolfgang, ich bin Andi Groß, Börsenradio. Vergangene Woche, da haben wir ein tolles Projekt zusammen gemacht. Da hatten wir den Podcast aufgenommen, Investiere in dein Leben. Es geht ja darum, um Menschen, die was Besonderes geleistet haben, die ein spezielles Wissen haben, die Schicksale gemeistert haben. Menschen, die einfach tolle Geschichten erzählen können. Ich würde mal sagen, Persönlichkeiten sind dort zu Gast. Und in der aktuellen Ausgabe war zu Gast Professor Andreas Röder, der bekannte Historiker und Bestsellerautor. Und Anlass zu dem Gespräch war die Überarbeitung seines Buchs »Eine kurze Geschichte der Gegenwart«. Worum geht's in dem Buch? Es gibt einen klaren und prägnanten Überblick über die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen in Deutschland seit 1989, also seit der Wende, seit der Wiedervereinigung. Und die Leute, die sich damit auskennen, die sagen, eine empfehlenswerte Lektüre für alle, die ein Verständnis für die jüngste Geschichte Deutschlands und Europas gewinnen möchten. Also mir ist das noch so im Ohr und ich habe immer noch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke und drüber spreche. Du warst auch fasziniert. Du warst fasziniert von der Kernaussage, die Geschichte ist radikal offen. Warum und was bedeutet das für dich?
Zumindest für die Kapitalmärkte bedeutet es, dass wir überhaupt nicht wissen, wie morgen die Kurse sind, geschweige denn übermorgen. Und trotzdem verbrauchen wir so viel Kraft und Energie damit und verwenden die Energie darauf, herauszufinden, was morgen passieren könnte. Und eigentlich ist es ja dann komplette Zeitverschwendung. Sondern wir brauchen einen radikal anderen Investmentansatz. Was mir aber aufgefallen ist, ich möchte vielleicht nochmal ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn du bei einem tollen Restaurant bist und du kommst zu dem Frühstück runter und du siehst ein Buffet voll mit allen möglichen Sachen, mit verschiedenen Rühreiern, Müsli, Brötchensorten, Schinken, Käse, alles, was du dir vorstellst, Säfte. Und du sollst dann entscheiden, was du jetzt machst. Dann ist diese Vielfalt von Möglichkeiten extrem verwirrend. Und oftmals ist das Erste, was wir machen, unseren eigenen Impulsen nachgehen. Und das ist oftmals der größte Fehler.
Nein, also wenn ich so ein Buffet sehe, wie du mir das gerade so toll und anschaulich beschrieben hast, ich verstehe, was du sagen willst und mir geht's dann auch so, ich bin erstmal überfordert, aber ich behelfe mir dann damit, dass ich mir zunächst einmal einen Kaffee rauslasse und dann sage, jetzt gucke ich mal, wie dieser Kaffee in diesem Hotel oder in diesem Buffet schmeckt. Und dann lasse ich das auf mich wirken und dann treffe ich meine Entscheidung, ob ich erst zum Lachs gehe oder ob ich erst den Saft probiere. Aber okay, aber ich habe verstanden, was du sagen willst.
Gut, aber das ist ein sehr gutes Beispiel, weil du hast dir dann vorher schon einen inneren Kompass überlegt. Du weißt dann schon, wie du beginnst. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, die wir Menschen, die wir mit den Kapitalmärkten zu tun haben, klären müssen. Wir müssen für uns selber einen Filter haben und einen Kompass haben, wie wir mit den Kapitalmärkten umgehen wollen. Weil manche Leute sehen zuerst die verschiedenen Chancen, die sich bieten im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich Schwellenländer, hier und da müssen wir investieren. Und die werden gezogen und geleitet von den Emotionen, das kann ich gewinnen. Und andere werden geleitet von ihrer Angst oder von einer gewissen Skepsis, einer gewissen Angst vor Verlusten. Und ich glaube, in diesem Spannungsverhältnis befinden wir uns gerade. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diesen Kompass vorher für sich klar zu haben. So wie du sagst, als erstes nehme ich mir den Kaffee raus und danach überlege ich, wie es weitergeht.
Ist das das, was Herr Professor Röder gemeint hatte mit, ja, Geschichte ist radikal offen, aber das ist wichtig und das ist richtig und das letztendlich erst gibt uns Raum für freie Entscheidungen.
Genau, wir müssen um die besten Entscheidungen ringen, hat er ja gesagt, auch im demokratischen Prozess und nicht sagen, wir vertrauen jetzt nur den Experten, sondern wir ringen um die besten Entscheidungen. Und so ist es ja dann letzten Endes in unserem Segment auch. Und du brauchst dann eben sowas wie Restriktionen, um zu sagen, in das investiere ich und in das investiere ich nicht. Wir haben zum Beispiel für uns entschieden, dass wir keine Themenfonds mehr machen oder keine Branchenfonds. Warum? Weil wir immer wieder zu spät kommen und merken, es funktioniert am Ende des Tages nicht.
Wie ihr das jetzt genau macht, darüber möchte ich gleich mit dir sprechen. Ich habe noch einen Gedanken, den ich klären möchte, der mir jetzt auch im Nachgang an den Podcast Investiere in dein Leben gekommen ist. Du hattest, so habe ich es empfunden während des Gesprächs, du hattest offensichtlich auch den Nerv der Zeit getroffen, als du gesagt hast, ja, du hast dich von diesem Drang befreit, aus der Vergangenheit Prognosen für die Zukunft abzuleiten. Und Professor Rötter war völlig aus dem Häuschen und hat gesagt, ja, Herr Jude, das machen Sie genau richtig. Sie begehen nicht diesen Urfehler der Menschheitsgeschichte, also wie gesagt, Prognosen aufgrund der Vergangenheit abzuleiten. Wie hast du dich gefühlt in dem Moment?
Ich habe mich da sehr verstanden gefühlt, weil ich mich immer noch wie in einer Minderheit vorkomme. Ich fahre zum Beispiel nicht mehr zum Fondskongress nach Mannheim oder zu bestimmten Tagungen von Citywire oder so, um irgendwelche neuen Impulse für die Zukunft zu gewinnen, weil ich weiß, dass ich sie dort nicht finde. Die finde ich eher, wenn ich mir die Ruhe gönne und über die Dinge nachdenke und wenn ich mich mit ganz anderen Dingen beschäftige, als diesen sehr themen- oder mediengetriebenen Ansätzen.
Dann sprechen wir doch mal über diese Ansätze. Also du, haben wir jetzt gelernt, du bist kein Freund von Prognosen, du machst es anders. Du vermeidest auch die Themen, ja, Fonds oder Portfolios. Wie stellst du dich jetzt auf mit deinen Portfolien?
Also zunächst mal habe ich untersucht, welches über die letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre die erfolgreichsten Fonds überhaupt waren. Und was mir aufgefallen ist, ist, es sind Fonds gewesen, die eine gleichbleibend hohe Aktienquote haben. Das heißt, ein Fonds, der meinetwegen 60% Aktienquote hat und 40% Anleihen und diese 60% Aktienquote durchgehalten hat, musste ja letzten Endes dann, als es runterging, meinetwegen, wenn die Aktien um 10% fallen, diese Aktienquote antizyklisch aufbauen. Das heißt, er hat nicht versucht, durch aktives Management diese Aktienquote systematisch oder aktiv zu steuern, sondern er ist konsequent beigeblieben. Und das hat mich dann beeindruckt und das hat mich dann dazu geführt, weiter nachzuforschen. Ich bin dann zum Deutschen Institut für Vermögensaufbau gekommen und habe festgestellt, dass die dort verschiedene Analysen hatten von Vermögensverwaltungsportfolios und anderen Dingen. Und diese Entwicklung, die ist aber bei mir nicht erst neu, sondern die hat sich bei mir schon über die ganzen Jahre hin durchgesetzt. Das Einzige, was neu ist in der letzten Zeit, ist, dass ich versucht habe, ein systematisches System daraus zu bauen, was auf quantitativen Dingen beruht. Mhm. Und das ist immer mehr auch gelungen.
Erzähl mal genau, also ist das ein mathematisches System oder woran orientierst du dich dann da?
Zunächst mal dieses Weltaktienportfolio, will ich es jetzt mal nennen, was ich aufbaue. Das hat verschiedene Teilbausteine. Also zunächst mal auch den MSCI Welt, den MSCI Emerging Market. Und dann eben die Teilsegmente Europa, USA, Schwellenländer. Und jedes dieser Segmente wird mit drei Fonds besetzt oder mit ETFs, also Fonds oder ETFs. Und jedes von diesen Teilsegmenten muss besser sein als sein Zielbenchmark, meinetwegen MSCI Europa, MSCI Emerging Market. So, und dann setze ich diese Zinsquoten immer wieder auf ihren ursprünglichen Wert zurück. Und ich versuche, Dinge miteinander zu kombinieren, die eben sich unterschiedlich entwickeln, aber halte diese Aktienquote konsequent durch. Warum? Weil ich mir sage, bei Aktien ist es ja so, dass die Rendite oder der Kurs im Verhältnis zu seiner Bewertung letzten Endes dann die zukünftige Rendite widerspiegelt. Und wenn ein Aktienkurs oder ein Index um 10% fällt, dann steigt ja die zukünftige Rendite sozusagen. Sie wird ja besser. Das heißt also, ich kaufe zu bestimmten Schwellen, wenn es also um 10%, 20%, 30% runtergeht, systematisch nach.
Deine Steuergröße ist dann auch eine gewisse Liquidität, die du hast, um die Aktienquoten dann gleichzuhalten.
Genau, 10% sind dann im Geldmarktfonds und ein anderer Teil ist dann eben in Anleihen, aber nicht in Hochrisikoanleihen, sondern eben sicheren Anleihen und US-Treasuries und Bundesanleihen sowie erstklassige Unternehmensanleihen.
Und das System funktioniert?
Das System funktioniert. Das funktioniert nicht nur in der Rückrechnung, sondern das habe ich ja dann auch bei anderen Fonds ähnlich gesehen. Es kommt ja nicht darauf an, dass die Steuerung unbedingt gleich ist, aber es kommt eben darauf an, dass man systematisch antizyklisch handelt. Und das kann man immer wieder feststellen. Bestes Beispiel ist für mich immer wieder Warren Buffett, bei dem das funktioniert. Und ob ich nun 5 ETFs nehme oder 10 aktiv gemanagte Fonds oder was auch immer. Ich muss halt ein, wie auch immer, basiertes System haben, in dem ich dieses antizyklische Handeln durchhalten kann. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit ist darauf, auf viele andere Sachen, die ich nicht brauche, im sozusagen Anlageleben, dass ich darauf verzichten kann. Ich möchte noch mal ein Beispiel sagen. Letzten Freitag hattet ihr ein Interview mit jemandem, der hat dann gesprochen über Inflation, Wirtschaft und Unternehmensgewinne. Und im Endeffekt hat er dann verschiedene Szenarien dargestellt, wobei aber komplett offen ist, was das jetzt im Endeffekt für die Aktienkurse bedeutet. Und wenn das aber so ist, dass ich das im Grunde genommen nicht weiß, was passiert, wenn die Inflation raufgeht oder runtergeht und die Unternehmensgewinne dann steigen oder fallen, ja, dann ist das für mich aber keine Steuerungsgröße, weil mir diese beiden Alternativen, die am Ende aufs Gleiche rauskommen, aber nichts bringen, muss ich für mich also andere quantitative Instrumente finden, beispielsweise zu sagen, wenn der Aktienkurs von dem Index 20 oder 25% unter seinem Höchststand gefallen ist, dann kaufe ich antizyklisch zu. Stell dir mal vor, du bist unterwegs auf einem Schiff, auf einer Reise, wie die Titanic meinetwegen, ja? Und du steuerst dann nur noch irgendwelchen Szenarien nach möglicher Inflation in der nächsten Woche oder Wirtschaftswachstum in 4 Wochen. Das kann ja keinen Kompass für die langfristige Orientierung geben. Ich möchte nach New York, ja, sondern wenn du nach New York willst, dann brauchst du einen langfristigen Fahrplan. Und so brauchen wir ja hier auch einen Fahrplan, der uns gerade hilft, mit den Eisbergen zurechtzukommen, die wir nicht sehen.
Ich wollte gerade sagen, also vor allen Dingen, was man nicht braucht in dem Fall, sind dann wirklich die Eisberge. Schauen wir doch mal einen aktuellen Fall an. Die Bilanzsaison in den USA beginnt. Das ist so dieses Thema News getrieben oder, wie soll ich sagen, man macht sich irgendwo Gedanken, wie könnte jetzt das erste Quartal gelaufen sein? Jetzt hat man die Zahlen und dann muss man entsprechend reagieren. Das ist ja auch so dieser klassische Ansatz. Was bedeutet das jetzt, wenn du dir aktuell die ersten Bankbilanzen anschaust? Die haben ja gerade ein mittleres Beben durchgemacht und ziehen, wie gesagt, jetzt Bilanz. Der Freitag sah gar nicht so schlecht aus. Also das war, wie soll ich sagen, deutlich besser performt als erwartet oder deutlich besser als befürchtet. Was siehst du?
Also insbesondere die Zahlen von JP Morgan Chase waren ja herausragend gut. Die sind ja daraufhin dann auch um 7% gestiegen. Aber auch Wells Fargo und Citigroup haben die Anleger jetzt erstmal positiv überrascht. Das heißt, aufgrund der gestiegenen Zinsen ist ihre Zinsspanne gestiegen. Und gerade jetzt auch JP Morgan hat auch sehr viel Geld von den Regionalbanken, die jetzt eine Schieflage haben, sind dann auch angezogen worden. Am Grundsatz kommen die Banken, glaube ich, mit steigenden Zinsen sehr gut zurecht. Die andere Frage ist aber nur, was heißt das letzten Endes für die Wirtschaft und für die Inflation? Und da hat man ja gesehen, dass am Freitag die Zahlen von den Einzelhandelsumsätzen nicht so toll waren und vor allen Dingen auch die Kerninflation hartnäckig hoch bleibt, auch wenn die normale Inflationsrate etwas gefallen ist. So, als Fazit kann man aber sagen, im Grunde genommen ist es positiv für die Banken, dass die Zinsen steigen, stabilisiert. Und die Regionalbanken bzw. die Credit Suisse sind da doch eher Einzelfälle.
Und grundsätzlich, wenn du das jetzt mit ein bisschen Abstand beurteilst, dieses Bankenbeben, da kommen wir wieder zum Stichwort Geschichte. Hast du den Eindruck, dass die Banken gelernt haben aus ihrer Geschichte?
Das ist schwer zu sagen. Ich war überrascht. Ich war bei einer Fachtagung. Da ging es dann genau um das Thema eben auch Stresstests. Und bei diesen Stresstests ist ja so, dass die verschiedenen Risiken abgebildet werden. Und dort war dann die Aussage, dass in Rezessionsphasen die Wahrscheinlichkeit von steigenden Zinsen eher gering eingeschätzt wird, dass man also eher davon ausgeht, da sind dann mehr die Bonitätsrisiken im Fokus. Und aus meiner Bankzeit weiß ich ganz genau, dass eine der höchsten oder der wichtigsten Aufgaben ist die Steuerung des Zinsänderungsrisikos. Und dass das eben zum Teil in diesen Regionalbanken eben so vernachlässigt wurde, kann ich schwer verstehen. Das ist für mich eine der elementarsten Sachen überhaupt, die Steuerung des Zinsänderungsrisikos. Weil das ist ja im Grunde genommen ihr größter Fehler gewesen, den sie dort gemacht haben. Also das scheint mir dann eher so zu sein, dass manche eben aufgrund der Komplexität damit überfordert sind, sagen wir mal, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Das Thema Banken wird uns immer irgendwie begleiten, glaube ich.
Wolfgang Jutz von der Credo Vermögensverwaltung, Dankeschön und eine gute Woche nach Nürnberg.
Sehr gern.
Börsenradio Network AG.